Ich als Nichtmusiker, als Nichtmusizierender, habe das Thema Musik zur Ehre Gottes. Psalm 150 haben wir gerade schon gelesen. Und das soll gewissermaßen die Predigt untermalen. Ob die Predigt über Musik gelingt, am Ende beurteilt Gott das und am Ende beurteilt ihr das. Ob es zu sehr fachlich war, ob es zu sehr emotional war, ob es beides war, ob es eine gute Mischung war, ob ich was versäumt habe, wie auch immer. Musik zur Ehre Gottes. Den Impuls und den Tipp zu dieser Predigt habe ich von einem Tippgeber bekommen, der auch heute im Gottesdienst anwesend ist. Und diesem Tippgeber möchte ich herzlich dafür danken. Er weiß, dass er gemeint ist. Ich habe dem ein wenig nachgeforscht und ich bin auf einen Musikclip gestoßen im Internet von Guido Baltes, wo es um Musik geht. Genial. Klasse, einfach super. Und im weiteren Nachforschen bin ich auf ein Dokument gekommen, auf das er hingewiesen hat, und zwar Musik in der Gemeinschaftsbewegung. Da ist von Gnadau, da ist von der Gemeinschaftsbewegung die Rede. Ihr könnt gerne danach mal googeln, was das bedeutet. Das würde hier zu weit führen, euch das alles zu erklären. Aber auch wir haben Berührungspunkte mit der Gemeinschaftsbewegung. Sehr, sehr gut, sehr ausgewogen. Ich habe da nur einige Exemplare bestellt und hinten. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn zuerst die Musiker dieses Dokument nehmen würden und alle Musikinteressierten und das wirklich auch lesen würden. Es ist ein großer Gewinn. Es ist nicht nur Musiktheorie, es spannt den Bogen über die Musik über die Jahrhunderte. Mit Arbeitstipps, mit Arbeits- und Diskussionshinweisen und auch mit Fortbildungshinweisen ist es einfach wunderbar. Es sind nur einige wenige Exemplare da, aber wenn die weg sind, was ich hoffe, habe ich euch eine ganze Reihe von Zetteln hingelegt. Es gibt ja Leute, Brüder und Schwestern unter euch, die lesen leider keine schriftlichen Dokumente. Die wollen alles auf dem Handy oder auf dem Tablet haben. Und für die habe ich zwei QR-Codes vorbereitet. Einmal auf den Videoclip von Guido Baltes, eine halbe Stunde im Internet. Tut's euch an, es ist wirklich klasse. Und einen QR-Code zu dem PDF-Dokument dieser schriftlichen Ausarbeitung über die Musik. Musik zur Ehre Gottes. Lobt Gott für seine Taten, lobt Gott in seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psaltern, mit Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Percussion, Schlagzeug, E-Bass, E-Piano, Piano steht da nicht. Aber das ist auch damit gemeint. Und eins wird klar, wenn wir uns mit diesem Psalm beschäftigen. Die Anbetung und das Lob wurde auch mal laut. Man kann ein Becken und eine Trompete, ja gut, mit Dämpfer leise spielen, denke ich mir, aber das hört sich nicht so gut an, das weiß man. Es wurde auch mal laut. Israel musizierte auch einmal laut zur Ehre Gottes. Aber das ist nicht in erster Linie die Richtung des Psalms, einfach zu sagen, Hauptsache laut und das ist gut. Es geht darum, dass die Menschen fortgerissen werden von der Schönheit und von der Herrlichkeit Gottes in Schöpfung und in Erlösung. Und sie loben Gott mit allem, was sie haben. Und das nicht nur im Stillen. Das ist ein Ausdruck, an dem wir uns erfreuen dürfen. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir einen Anlass zum Lob Gottes brauchen. Und was bringt unsere Herzen mehr in Wallung? Wo können wir, wie es mir ein lieber Buddha mal sagte, wo könnte man sich reinsetzen? als in eine schöne Musik, als in eine Musik zur Ehre Gottes. Klassische Musik, moderne Musik, Choralmusik, Chormusik, die ganze Bandbreite der Musik ist hier gemeint und eingeschlossen. Die nächste Folie. Musik zur Ehre Gottes. Für die Nicht-Lateiner unter uns die Erklärung. Viele Musiker, klassische Musiker, Johann Sebastian Bach und auch Franz Josef Haydn, haben vor oder nach ihrer Musik, ihre Musikpartituren, ihre Oratorien unterschrieben mit dem Kürzel SDG. Und damit meinten sie Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Und von Johann Sebastian Bach, der diese genialen Oratorien geschaffen hat, wird gesagt, dass er ganz demütig und bescheiden mit dem tosenden Applaus, mit den Standing Ovations seiner Zuhörer fertig werden konnte. Er verschränkte die Hände, senkte den Blick und bedankte sich mit einer Vorbeugung. Und das war's, weil er wusste, seine Gabe kommt von Gott. Aber er sagte nicht, nein, bloß kein Beifall, bloß kein Klatschen. Er nahm die Wertschätzung der Menschen für seine Musik an. Aber er gab Gott die Ehre und für ihn war Soli Deo Gloria das Entscheidende. Und ich denke, unausgesprochen für unsere Musiker und für jeden, der Gott dient, bei uns in unserer Mitte auch. Allein Gott die Ehre. Die nächste Folie. Auf dem linken Bild eine Darstellung des Tempelgottesdienstes in Israel, etwa 1000 Jahre vor Christi Geburt. Im Tempelgottesdienst gab es, man höre und staune, ausgebildete Sänger. Der Tempel selbst war gewissermaßen eine Musikausbildungsstätte. Die Leviten, die Tempeldiener, bekamen dort eine intensive 5-jährige Ausbildung in einer Art Musikakademie. War mir auch neu, wusste ich auch nicht. Der Gründer soll König David gewesen sein. Würde mich auch nicht wundern, weil viele der Psalmen, die wir in der Bibel haben, von ihm stammen. Ein Psalm Davids vorzusingen und dann kommt das, was er dort gedichtet hat und gesungen hat. Und im ersten Chronikbuch wird das aufwendige Auswahlverfahren beschrieben von insgesamt 38.000 Leviten aus dem Stamm Levi. Wie lange das gedauert hat, keine Ahnung, aber es wurden diejenigen herausgesucht, die musikalisch begabt waren. Das waren etwa 4.000, kann man nachlesen im ersten Chronikbuch. Und dann wurden die einem intensiven Casting unterzogen. Und da blieben nur einige von den 4.000 über, nämlich ungefähr 300 Sänger. 288 kann man nachlesen im 1. Chronik 25. Und die wurden dann eingeteilt. Es gab ja auch Moderation im Tempelgottesdienst. Es gab eine Ordnung im Gottesdienst. Gesang, Gebet und auch ja, dass die Gemeinde, dass die Anbeter dort gesungen und gebetet haben. Und diese 288 Sänger, diese Leviten, leider, ihr lieben Schwestern, waren keine Frauen dabei. Aber ich habe mir sagen lassen, dass auch Männerstimmen so hoch sein können wie Frauenstimmen. Und auch sehr tief. Und das muss schon ein klasse Gesang gewesen sein zur Ehre Gottes. Und das wurde genau eingeteilt und jede Schicht kam einmal dran und bei großen Tempelfesten und bei großen Festen in Israel waren auch schon mehrere Schichten beteiligt. Kann man so ein bisschen erahnen an dieser Grafik, die natürlich nachgestellt ist. Ich mache einen Sprung in das Jahr etwa 1520, also 2500 Jahre später. Dazwischen gab es ein breites Spektrum von Musikern und von Musik. Klassische Musik und Anbetungsmusik in den Klöstern, in den Kirchen und so weiter. Aber ich greife mal einen Musiker heraus, etwa um das Jahr 1520 und dann geht's weiter. Luther wird viele Zeitgenossen, sie schätzten ihn als geübten Sänger und Lautenspieler. Vor seiner Bekehrung hat er in Gastwirtschaften gespielt. Er war auch jemand, der gerne diese fröhliche Gemeinschaft seiner Philosophenkollegen, seiner Juristenkollegen, bevor er Theologie studierte, genossen hat. Und er war eine Stimmungskanone. Er hat gesungen, er hat gut gesungen und hat zur Laute auch sehr gut gespielt. Der Meistersänger Hans Sachs betitelte Luther deswegen mit dem Titel Wittenbergische Nachtigall. Wer weiß, als Vogelkundler, wie wunderschön eine Nachtigall singt, der kann nachempfinden, was das bedeutet. Wittenberg war die Wirkungsstätte, diese Stadt, diese Wirkungsstätte Luthers. Wittenbergische Nachtigall. Und unter Luther war im evangelischen Gottesdienst nicht nur die Predigt, sondern dem Gemeindegesang großer Wert beigelegt. Also wir sind hier ganz klar in einer lutherischen Tradition. Wir singen viel, wir hören viel Musik und das ist ein Geschenk. Wir stehen in einer viel hundert Jahre alten positiven Entwicklung von Gemeinde und von Kirchenmusik. Der Stil hat sich geändert, aber die Intention ist gleich geblieben. Er hat Wert darauf gelegt, dass die Gemeinde gesungen hat. Und er hat über 30 Lieder gedichtet. Nicht in Latein, wie es die Hochkirchensprache im Gottesdienst war, sondern in Hochdeutsch. Und das war etwas, was zur Zeit wirklich reingehauen hat in die Herzen der Menschen. Und dass sie diese Glaubenslieder gesungen haben. Und Luther betrachtete die Lieder, die Glaubenslieder als ein gesungenes Glaubensbekenntnis und einen gesungenen Kommentar zu biblischen Texten, zur Untermalung der Predigt. Luther selbst komponierte über 30 Lieder und er legte auch Wert auf die Gesangsausbildung. Einmal noch zurück. Wir sehen hier Martin Luther im Kreise seiner Familie. Im Hintergrund auf der linken Seite ist einer seiner Mitarbeiter, Melanchthon. Will heißen, dieses Bild ist viele Jahre später gemalt worden, zeigt aber zeitgenössisch, dass Luther nicht nur im Gottesdienst musiziert hat, sondern auch im Kreise seiner Familie. Also er war nicht nur ein begnadeter Lehrer und Prediger, er war auch ein begnadeter Musiker und konnte durch seine Musik nicht nur die Gemeinde mitreißen, sondern hat das evangelische Gedankengut und den Lob Gottes, die Glaubenslieder hineingetragen in die Familie. Und so sollte es sein. Luther selbst, er legte Wert, dass die Gemeinde gesungen hat. Und er schrieb, jetzt die nächste Folie bitte, er schrieb an Ludwig Senfel, einen der damals führenden Komponisten im deutschsprachigen Raum. Also es war schon, überlegt euch, wer in der heutigen Zeit einen Namen als Dirigent, einen wirklich über die Nation hinaus prägenden Namen für Musik hat. Ich bin da nicht so bewandert, aber dieser Josef Senfel, der war eine bekannte Persönlichkeit, ein führender Komponist. Und Luther sagt, schreibt ihm, denn wir wissen, dass die Musik nach den auch den Teufeln zuwider und unerträglich sei. Und ich sage es gleich heraus und schäme mich nicht zu behaupten, dass nach der Theologie keine Kunst sei, die mit der Musik könne verglichen werden. Weil allein dieselbe nach der Theologie solches vermag, was nur die Theologie sonst verschafft, nämlich die Ruhe und ein fröhliches Gemüte. Wer würde nicht zustimmend nicken und das bejahen? Über die Lieder Luther erreichte das Evangelium in deutscher Sprache nicht nur die Hirne und den Verstand der Menschen und der Theologen, sondern auch die Herzen der Menschen. Und die Glaubenslieder Luthers wurden zu einem öffentlichen Glaubensbekenntnis. Und die sehr präsente und sehr strenge katholische Kirche damals Da gibt es zeitgenössische Berichte, die besagen, dass sie sagen, ja, seine Schriften können wir verbrennen. Seine geschriebenen Predigten können wir dem Feuer überliefern. Aber wir können nichts machen gegen seine Lieder, weil die Lieder das Evangelium in die Herzen hineingebracht hat. Aus tiefster Not schreie ich zu dir, ein feste Burg ist unser Gott und vom Himmel hoch, da komme ich her. Das sind nur 3 von Luthers Liedern und die wurden nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch auf den Straßen der Städte geschmettert. Und das war der damaligen katholisch geprägten, strengen Obrigkeit ein Dorn im Auge. Das passte ihnen nicht und was konnten sie dagegen tun? Nun, in der Bischofsstadt Hildesheim wurde das Singen dieser Lieder auf der Straße 1524 zum ersten Mal verboten. Also ihr dürft nicht singen. Sie haben es trotzdem gemacht. Und das Evangelium hat sich in den Herzen und viral in der ganzen Bevölkerung verteilt. Wie wunderbar gebraucht Gott die Musik. Musik ist der verlängerte Arm der Predigt, aber sie ersetzt die Predigt des Wortes Gottes natürlich nicht. Und jetzt können wir die nächste Folie unterscheiden. Und hier möchte ich nochmal auf die Broschüre hinweisen und ich halte mich an diese Aufteilung in der Broschüre. Das Erste, was Musik tut, ist anbetende Musik. Diese Haltung ist vielen von uns verdächtig, muss es aber nicht. Das war die in Israel übliche Adorantenhaltung. Adore ist Englisch und heißt Anbetung. Es gab keine andere Haltung. Diese Haltung ist abendländisch, ist auch nicht unbiblisch, aber sie wird in der Bibel nicht bezeugt. Ich sage nichts dagegen. Aber wer gegen diese Haltung meckert, der muss es gut begründen, weil das die Haltung der Anbeter in der Bibel ist. Anbetung ist aber nicht nur Lob Gottes. Anbetung, und da bitte ich euch, einmal eine Konkordanz zu nehmen und unter dem Stichwort Anbetung nachzugucken, was für ein weites Spektrum Anbetung annimmt. Sie beteten an und fielen auf ihr Angesicht nieder. Sie knieten nieder und beteten an. Also da gibt es die ganze Bandbreite der Haltung der Anbetung. Und das ist auch das am meisten bezeugte, Gebetsart in der Bibel. Musik erklingt im Gesang der Sterne. Schon lange bevor die Menschen geschaffen wurden. Und Gott fragt seinen Diener Hiob: Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer sie über die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Die Sterne, die Schöpfung lobt Gott. Die Gottessöhne, die Engel preisen den Herrn. Noch lange bevor der Mensch das Dasein erblickt hat. Wie wunderbar ist das denn? Und die Schöpfung lobt Gott im Vielklang der Natur. Psalm 98, das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Die Berge, die Ströme, die Flüsse sollen frohlocken und alle Berge fröhlich sein vor dem Herrn. Das ist doch unglaublich, findet ihr nicht? Und in den Gottesdiensten, natürlich, ich sagte es schon, wird Gott in den Tempelgottesdiensten, dort wird Gott in Israel gelobt. Jesus betet Gott an. Ich preise dich, Herr des Himmels, Matthäus 25. Wir sollen den Herrn preisen in unseren Herzen und auch mit unseren Lippen. Im Epheserbrief steht das. Und in der Offenbarung sehen wir, wie viel tausend Engel und die Gemeinde der Erlösten Gott anbetet. Wie wunderbar ist das denn? In Tempelgottesdienst dienten die Leviten Gott mit Instrumenten und Stimmen. Und das ist das griechische Wort Leiturgeia. Ich mute euch das mal zu. Ich habe es ja übersetzt. Es ist Anbetung, aber das bedeutet auch Gottesdienst. Beides. Im Gottesdienst wird Gott gelobt. Leiturgeia. Bis heute ist es in den orthodoxen Kirchen, heißt der Gottesdienst göttliche Liturgie. Und in den orthodoxen Kirchen, nicht nur da, aber da vor allen Dingen, wird Gott in Psalmengesang und Lobgesingen gepriesen. Natürlich kann man, das ist überall so, auch Musik missbrauchen. Aber das ist bei uns in unserer Mitte nicht der Fall. Anwesende herzlich ausgeschlossen. Aber Anbetungsmusik und Musik sollte nie als eine Technik missbraucht werden, um Menschen in eine bestimmte Stimmung zu manipulieren, um dann zu spenden, um dann besser Gott loben zu können. Worum geht's denn? Und das ist beim zweiten Lied, was ihr gesungen habt, ist deutlich herausgekommen. Herr, du kennst mein Herz. Ich sag mal mit meinen Worten, du siehst, wo ich die Anbetung missbraucht habe. Das ist doch ein Bußgebet, das wir ausdrücken im Lied. Und eine Gemeinde, die das von Herzen singt, eine Gemeinde, die sich vor Gott beugt über ihren Versäumnissen und vor ihren Mängeln in der Anbetung, ist eine Gott wohlgefällige Gemeinde. Und ich hoffe, das ist euch wichtig, dass es uns hier um Gottes Ehre geht und natürlich auch um unser Gefühl und unsere Stimmung. Was erwärmt denn unsere trägen und unsensiblen Herzen mehr zum Lob Gottes als die Musik? Wir müssen uns darauf einlassen. Gott hat uns als moralische Wesen geschaffen. Wir können uns entscheiden, wir können uns sperren oder wir können uns öffnen dem Lob Gottes. Manch einer, dem sind die modernen Lieder fremd, das kann ich verstehen. Und trotzdem, ich könnte nichts gegen die modernen Lieder, die wir singen, hier sagen, auch gegen die englischen Lieder. Und ich denke hier gerade an den Weihnachtsgottesdienst, wo die alten Weihnachtslieder in moderner Art und Weise dargebracht wurden. Ich fand das genial. Und ich denke, es ist ein großer Gewinn. Und vielleicht sollten wir immer wieder darauf zurückkommen, wir müssen nicht die alten Lieder aus dem Reichsliederbuch oder aus dem Gemeinschaftsliederbuch oder wie sie alle heißen, hier besonders forcieren. Aber wir sollten sie auch nicht ausblenden. Sollten auch nicht schnell sagen, boah, das versteht ja sowieso keiner. Wer sagt das denn? Ich gehöre zu der schon etwas älteren Generation und ich mache mich mal zum Sprecher aller derer, die aufgewachsen sind mit diesen Chorälen und den Reichsliedern und Gemeinschaftsliedern, von denen wir auch profitieren, von denen viele, auch ich, auch noch Verse auswendig können. Und wir sagen ja auch nicht zu den modernen Liedern, ja, das geht uns ja gar nichts an, das ist ja, ja, das lassen wir mal, da singen wir nicht mit. Das geht ja überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Ich für meinen Teil habe ein weites Herz für das Lob Gottes. Und deswegen gerne die modernen Lieder mit. Gerne. Aber ihr jungen Musizierenden und jungen Musikanten und Sänger, erweitert den geistlichen Schatz eurer lange verstorbenen Musikanten und Sänger und Spieler aus den Jahrhunderten. Schaut mal in das evangelische Kirchengesangbuch rein. 500 Lieder, das ist doch nicht einfach nur für die Tonne. Macht das zu eurem Anliegen, eure Anbetung zu erweitern. Wie wunderbar wäre das und ist das. Ein zweites, verkündigende Musik, Martyria. Martyria, da klingt das Wort Märtyrer durch. Und Märtyrer verbinden wir mit Blut. Sie haben ihr Glaubenszeugnis mit dem Tod besiegelt. Das ist aber eine Verengung. Martyria heißt eigentlich Zeuge sein und bekennen, verkündigen. Und Musik hat einen verkündigenden Charakter. Nicht nur einen anbetenden Charakter, die Richtung geht nach oben, nach Gott, sondern auch einen verkündigenden Charakter, die Richtung geht an die Menschen. Die Menschen werden angesprochen durch gesungene Verkündigung des Evangeliums, Bekenntnis des Glaubens, Erzählen von biblischen Geschichten, Befiehl du deine Wege, ein altes Lied, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Eine Bitte an die Zuhörenden, seine Sorgen dem Herrn zu sagen. Ein feste Burg ist unser Gott, ein Lied von Luther, auch ein altes Lied, aus den Psalmen. Er ist ein Schild derer, die ihm vertrauen, eine feste Burg in Zeit der Not. Das ist auch ein Bekenntnis, ein Glaubenslied. Oder lasst mir das Ziel vor Augen bleiben. Oder die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und die ganze Bandbreite der Glaubens- und Bekenntnislieder. Musik ist Verkündigung. Unterstreicht die Predigt. Gnade, die Jesus mir zugewandt, die meine Schuld und Sünde bedeckt. Oder fest und treu, wie Daniel war. Als Kinderlied. Geh, Abraham, geh. Ein Glaubenslied, ein Bekenntnislied, ein Verkündigungslied. Diese Dinge, die überschneiden sich oft. Verkündigung, Anbetung und die anderen Dinge, die ich gleich noch nennen werde. Aber wir können als Musiker und als Gemeinde immer wieder überlegen, was möchten wir mit unserer Musik? Möchten wir einzig und allein nur Gott anbeten, sehr wichtig. Oder wollen wir auch verkündigen? Wollen wir auch das Evangelium weitergeben? Wollen wir die Predigt und das Evangelium unterstreichen durch unsere Lieder? Und ganz ehrlich, Lieder gehen in die Emotion. Und das ist gut so. Der Mensch besteht nicht nur aus Verstand und Wille, sondern auch aus Gefühl. Und die Lieder sprechen unsere Gefühl und unsere Emotionen. Es gibt Beispiele, wo Menschen durch gesungenes Evangelium zur Bekehrung gekommen sind. Dass Gott sie auf diese Art und Weise in ihrem So-Sein, in ihren Gefühlen angesprochen hat. Aber es muss zu uns passen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas kopieren, weil in bestimmten Worship-Kirchen da die Post abgeht oder Gott auf eine bestimmte Art und Weise gelobt wird. Das dürfen wir anerkennen, das dürfen wir sehen, aber wir dürfen unseren ganz eigenen Anbetungs- und Verkündigungsstil entwickeln. Alles soll echt sein und nichts aufgesetzt. Nichts soll manipulieren, aber alles soll für Gott erwärmen und die Herzen zu Gott und zu Jesus aufrichten. Verkündigende Musik. Musik ist der verlängerte Arm der Predigt. Ein drittes. Koinonia. Verbindende Musik. Vom griechischen Koinonia, Gemeinschaft, Verbindung. Musik wendet sich nicht nur anbetend nach oben und verkündigend nach außen zu den Menschen, sondern auch nach innen. Gemeinsames Singen. Gemeindegesang, Gemeinschaft im Gesang stiftet Gemeinschaft untereinander. Das Hören auf die Lieder, auf die Liedvorträge stiftet Gemeinschaft. Musik leitet an, auf Gott zu hören. In Gottesdiensten sammelt das Präludium die Gemeinde. Präludium ist kein Gong, dass die Letzten, die sich draußen unterhalten, dann hereinkommen und denken, oh, jetzt wird's Zeit, es ist 11:05. Das ist viel zu wenig. Ich freue mich, dass ihr euch unterhaltet. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns gemeinsam sammeln. Und dazu gehört auch Pünktlichkeit. Präludium sammelt. Wenn wir beim Präludium schon 10:30 sitzen und ein Musikvideo, das fand ich heute heilig dem Herrn, wunderbar. oder gemeinsam singen als Präludium, als Beginn des Gottesdienstes, können wir uns sammeln, können wir zur Ruhe kommen. Und wie schade ist es, was versäumt ihr, wenn ihr aus unbedachter Art und Weise während des Präludiums in den Gottesdienst kommt. Ihr selber begrenzt eure Sammlung und eure Konzentration und ich auch. Es gibt immer wieder Augenblicke und Momente, dass man zu spät kommt. Wenn die Kinder nicht so funktionieren, wie man das gerne möchte, das kennen wir doch auch, dass man zu spät kommt. Aber es geht auch nicht um das zu spät kommen. Es geht darum, dass ihr, bitte versteht ja meine Intention und auch meine Motivation. Es geht nicht um Schelte. Ich möchte nicht, dass es so verstanden wird, dass ihr denkt, ja, jetzt schimpft er uns aus. Wenn das der Fall ist, möchte ich mich entschuldigen. Das soll nicht der Fall sein. Aber ich möchte einladen. Einladen, sich zu sammeln beim Präludium. Gemeinschaft zu haben. Sich einzustimmen auf den Gottesdiensten. Stilles Gebet zu sprechen, wenn es möglich ist. Im gemeinsamen Singen. Gemeinschaft zu haben. Wir lernen uns wahrzunehmen und uns gegenseitig zu schätzen. Verbindende Musik, gemeinsamer Gesang, das gemeinsame Hören auf Musikstücke ist gemeinschaftsfördernd und es verbindet. Der gemeinsame Gesang ist die Theologie im Munde der gesamten Gemeinde. Nochmal, der gemeinsame Gesang ist die Theologie im Munde der ganzen Gemeinde. Mitsingen, mitmusizieren und selbst gemeindefremde Menschen werden dann durch die Musik angesprochen. Ich habe auch aus meiner erweiterten Familie Beispiele davon, dass Menschen, die eigentlich unseren Glauben nicht teilen, von der Musik angesprochen wurden. Und sie völlig zur Überraschung anderer Verwandter, die daneben gesessen haben, aus vollem Hals Anbetungslieder mitgesungen haben. Und Gott weiß, was das bei diesen Menschen bewirkt hat. Musik verbindet, genauso wie das Postludium am Ende des Gottesdienstes kein Rausschmeißer ist. Es rundet den Gottesdienst ab und entlässt uns in den Abschlusssegen. Ein letztes Diakonia, dienende Musik. Anbeten, Verkündigung, Gemeinschaft, Dienst. Ich denke da an meine Schwiegermutter, meine verstorbene Schwiegermutter, die mir zum Geburtstag immer wieder ein Glaubenslied als Gratulation geschenkt hat. Es hat mich sehr berührt. Es war das Letzte, was ich von ihr zu meinem Geburtstag vor einiger Zeit, als sie noch lebte, bekommen habe. Es diente mir zur Erinnerung an den Herrn und zur Glaubensstärkung. Musik ist eine ganz tiefe menschliche Lebensäußerung. Und über die Gemeindegrenzen hinaus verbindet Musik Menschen miteinander. Auch wenn sie nicht an Gott glauben. Und wir können von Menschen, die unseren Glauben nicht teilen, was ihre Musikalität angeht, ganz viel lernen. Und Gott über die Gaben, die er auch nicht glaubenden Menschen geschenkt hat, danken. Musik dient einander. Früherziehung in der Musik, Musikschularbeit stärkt Menschen in ihrer Persönlichkeit. Das ist eine Riesenchance für uns. Vertieft das bitte auch durch Lesen der Broschüre. Da wird das nochmal in der ganzen Tiefe und den ganzen Möglichkeiten entfaltet. Musik kann auch heilend und besänftigend wirken, hat eine seelsorgerliche Unterstützung. Wie beim König Saul, der dann, wenn er seine Anfälle bekam, durch das Harfenspiel von David wieder zur Ruhe kam. Luther hat da wieder etwas Passendes gesagt. Musica ist das beste Labsal einem betrübten Herzen, dadurch das Herz wieder zufrieden, erfrischt und erquickt wird. Das ist doch wunderbar, dass Musik auch eine therapeutische Wirkung hat. Musik verbindet über alle Grenzen Durch Musik können wir unsere Gefühle ausdrücken. Musik ist eine Sprache über gesellschaftliche und über kulturelle Schranken hinweg. Musik ist ohne Sprache zu verstehen und kann Brücken zueinander bauen. Eine letzte Bemerkung, eine letzte Folie bitte. Das neue Lied und die alte Leier. Vieles war jetzt auch Information. Manche wird jetzt sagen, ja gut, das ist ja keine Predigt gewesen, das war ja eher ein verknapptes Referat über Musik. Ja, vielleicht. Deshalb noch eine seelsorgerliche Anmerkung zum Schluss. Und genau das kam ja in dem zweiten Lied vor der Predigt zum Ausdruck. Dass Musik und Anbetung viel mehr ist als nur Gesang. Dass es ins Herz geht, dass es ins Leben geht. Und darum geht es. Eine Bibelstelle, Psalm 40. Ein Psalm Davids vorzusingen, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Wisst ihr, die Deutschen seien Weltmeister im Meckern und Klagen, habe ich vor einiger Zeit mehrfach gelesen. Ich weiß nicht, ob dieses Pauschalurteil stimmt, aber ich befürchte leider ja. Die alte Leier des Klagens, des Nöhlens, des Schimpfens ist uns doch allen zu sehr bekannt. Ist das die ständige alte Leier, die wir bei uns feststellen? Wie schnell kann man meckern? Wie schnell kann man sich beklagen? Wie schnell kann man löhnen? Andererseits gibt es Not und Beklagenswertes, das wir ja gar nicht leugnen wollen. Immer fröhlich, aller Tage Sonnenschein, das stimmt doch so nicht. Wie gut tut das, wenn wir das auch unserem Gott sagen können. König David, Psalm 40, befand sich in der grausigen Grube in lauter Schmutz und Schlamm. Da hat er nicht Gott gelobt und ihn gepriesen. Herr, ich danke dir, dass ich hier im Schmutz bin. Wie schrecklich ist das denn? Gott für den Schlamm und für den Mist zu loben, in dem man gerade steckt. Nein, er hat zu ihm geklagt, er hat zu ihm geschrien, sagt der Psalm. Und wie gut ist das, dass wir liebe Brüder und Schwestern haben, die das merken und dir dann im Gespräch sagen, ich höre einfach nur mal zu. Und die zuhören und wo man das Herz ausschütten kann. Und die dann sagen, vielleicht sagen, weißt du, mich berührt das, was dich so bewegt, deine Not. Und ich weiß da jetzt nichts dazu zu sagen, aber lass uns mal beten. Und wenn du nicht beten kannst, dann bete ich für dich. Dann breite ich deine Not stellvertretend vor Gott aus. Dann klage ich und schreie ich stellvertretend für dich zum Herrn und bitte ihn um Hilfe. Und Musik kann das verstärken, kann heilen. In der Arbeit mit dementen Kranken. Viele vergessen alles oder vieles in ihrem Leben, aber die Lieder, die sie gelernt haben, die können sie auf einmal mitsingen. Es gibt die Musiktherapie, dass also Menschen, die innerlich am Ende sind, durch zarte und schön angewendete Musiktherapie neue Hoffnung gewinnen. Und dann sehen wir hier, er hat mich herausgerufen aus der Grube, hat meine Füße auf den Felsen gestellt, wer einmal im Schlamm gesessen hat, sei es, wenn das Auto mit allen vier Reifen im Dreck bis zur halben Felge gesessen hat, der weiß, was das bedeutet. Der wird auch nicht sagen, danke Gott, dass ich jetzt hier so in dem Schlamm stecke. Und dann heißt es, er hat mich herausgeholt, meine Füße auf den Felsen gestellt. Jeder, der von euch das erlebt hat, aus dem Morast auf festen Boden zu kommen, der weiß, was David meint. Der Felsen, der unter den Füßen wieder festen Grund gibt, dass man gehen kann, dass man sich bewegen kann. Und dann heißt es, er hat ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Und jetzt passt auf. Das werden viele sehen und den Herrn ehren, fürchten. Das neue Lied, da ist Luther in der Übersetzung hier wunderbar. Das neue Lied wird nicht nur gehört, das neue Lied wird gesehen. Das werden viele sehen und den Herrn preisen, den Herrn fürchten. Und das wird im Neuen Testament noch einmal bekräftigt im Epheserbrief. Da heißt es an mehreren Stellen, Kapitel 1, dass wir, die Kinder Gottes, dass wir etwas sind, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein etwas sind zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Das neue Lied wird geredet, gesungen und gelebt. Es wird gesehen. Ich möchte jetzt zum Abschluss, bevor wir das Abendmahl feiern gleich, dass auch eine sichtbare Handlung der Anbetung für unseren Gott ist. Wir danken Gott für Jesus. Nicht der Vater ist ans Kreuz gegangen, nicht der Heilige Geist ist ans Kreuz gegangen, der Herr Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und wir anbeten den Herrn, dass er seinen Leib für uns gebrochen hat und sein Blut für uns gegeben hat. Ich möchte beten, die letzte Folie bitte. Wer mag, kann dieses Gebet mitsprechen. Es ist ein Liedvers von Paul Gerhardt. Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er's mit mir mein. Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herze regt, das ohn Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Amen.